Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. Heute mit diesen Themen. Griechenland fordert Geld von Deutschland für eine mehr als 70 Jahre alte Schuld. Außerdem nimmt uns eine Reportage mit nach Dänemark zum Sohn eines türkischen Gastarbeiters, der die Geschichte seines Vaters nachzeichnet. Und wir blicken in die Ukraine auf ein skurriles politisches Duell im Präsidentschaftswahlkampf. Griechenland fordert Reparationen von Deutschland für die Schäden des Zweiten Weltkriegs. Das hat gestern Abend das griechische Parlament mit großer Mehrheit beschlossen. Und Regierungschef Alexis Tsipras erklärte, es sei eine historische und moralische Pflicht, diese Entschädigung von Deutschland zu verlangen. Mitten im Europawahlkampf droht so ein innereuropäischer Streit. Denn die Bundesregierung sieht die finanzielle Schuld längst beglichen. Michael Lehmann erklärt, was historisch hinter diesem Streit steckt.
Etwa 330.000 Griechen starben durch den Beutezug der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Sie wurden ermordet von Wehrmachtssoldaten oder sie verhungerten, weil sie Lebensmittel abgeben mussten und manchmal auch die ganze Ernte auf den Feldern an die Besatzer verloren hatten. Der Bremer Historiker Karl-Heinz Roth hat zusammen mit anderen Forschern jahrelang untersucht, welche Schäden während der deutschen Nazi-Herrschaft in Griechenland entstanden sind.
Als Griechenland besetzt wurde, wurde es systematisch ausgeraubt. Die gesamte Tabakernte der Jahre 1940 und der zurückliegenden Jahre wurde systematisch geplündert. Danach begann die systematische Ausbeutung der Rohstoffressourcen. Die Deutschen haben die gesamte griechische Handelsflotte konfisziert. Sie haben sie bis zu ihrem Rückzug zu drei Vierteln vernichtet. Und bei ihrem Rückzug haben sie das Prinzip der verbrannten Erde angewandt. Das heißt, sie haben die gesamte griechische Infrastruktur zwischen 80% und 100% vernichtet.
Es gab Widerstand gegen diesen langjährigen Beutezug der deutschen Wehrmacht. Doch deutsche Soldaten reagierten auf diesen Widerstand mit großer Brutalität.
Es kam zu schrecklichen Geiselnahmen und Geiselerschießungen. 50 bis 100 Griechen wurden für einen verwundeten Soldaten ums Leben gebracht. Es gab dann seit 1943 die Massakeraktionen in den Ortschaften. Es ist wirklich eine unglaubliche Dimension der Gewalttätigkeit. Die kann man nicht ungeschehen machen.
Das, was Karl-Heinz Roth und sein Forscherteam an der Bremer Stiftung für Sozialgeschichte unter dem deutschen Titel Reparationsschuld in einem mehr als 600 Seiten starken Buch veröffentlicht haben, ist 2019 auch als griechische Ausgabe erschienen. Wenn heute im griechischen Parlament in Athen ein weiteres Mal über diese Kriegsschuld diskutiert wird, dann sind die Daten dieses Buches auch eine wichtige Quelle, sagt der Athener Auslandskorrespondent John Psarapoulos. Das ist das erste Buch nach langer Zeit zu diesem Thema. Um die Beziehungen unserer Länder weiter zu verbessern, muss es jetzt auf irgendeine Weise auch angegangen werden. Und das ist es, was der Buchautor Herr Roth auch meint. Aus Sicht der deutschen Bundesregierung ist das Kapitel juristisch abgeschlossen. Botschafter Jens Plöter in Athen sagte:
Zumindest wüsste ich nicht, wie ich einem deutschen Jugendlichen jetzt erklären soll, dass 70 Jahre danach wir Europa nach vorne bauen und dass das aber damit beginnt, dass man Reparationen zahlt für das, was Großväter gemacht haben. Also für die juristische Seite ist unsere Position klar.
Deutschland, so der Botschafter in Athen, müsse allerdings immer wieder eingestehen, dass schweres Unrecht während der NS-Besatzungszeit geschehen sei und Deutsche müssten dafür sorgen, dass diese Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten. Das sei zu wenig, sagt Eberhard Rondholz, der als Publizist seit mehreren Jahrzehnten immer wieder in Griechenland arbeitet.
Es ist nichts erledigt, es verjährt nichts. Und wenn diese Forderungen vor ein internationales Gericht kommen, dann gibt es auch das Prinzip der Staatenimmunität nicht mehr, was bisher gewirkt hat. Und dann wird es für die Bundesrepublik nicht mehr ganz so einfach sein, zu sagen, es ist alles erledigt.
Dass Griechenland ernsthafte Chancen hat, eine hohe dreistellige Milliardensumme an Entschädigungszahlungen für die deutschen Wehrmachtsverbrechen zu bekommen, das glaubt auch Historiker Roth nicht, obwohl er selbst mit seinem Forscherteam den Betrag von 190 Milliarden Euro als Material materielle Kriegsschuld errechnet hat. Das Thema werde aber in diesem Jahr sehr wichtig werden für Athen und auch für Berlin, sagt der Historiker aus Bremen. Ein Kompromiss sei denkbar. Ein Ausschuss des griechischen Parlaments hat vom Buch des deutschen Forschers 1000 Exemplare bestellt.
Der Parlamentspräsident hat ein Geleitwort zur griechischen Ausgabe geschrieben und es gibt auch Treffen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, einen bescheidenen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass endlich auf einer wirklich substanziellen politischen Ebene gehandelt wird.
Michael Lehmann berichtete aus Griechenland. Die Töchter und Söhne sogenannter türkischer Gastarbeiter. Sie sind in Deutschland aufgewachsen und häufig auch geboren. Viele von ihnen kritisieren aber, dass sie häufig auf die Herkunft ihrer Eltern reduziert würden. So auch die Berliner Kabarettistin Idil Baydar, die das kürzlich so zusammengefasst hat.
Ich stehe nicht auf morgens und sage, ich bin ein Migrant. Ich werde immigrantisch erzählt, weil das mein Platz hier ist.
Dass die Herkunft der Eltern so eine große Rolle spielt, das ist offenbar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Dänemark so. Der Protagonist in unserer nächsten Reportage hat von seinem türkischen Vater deshalb extra einen dänischen Vornamen bekommen. Gewissermaßen, um als Kind eines Migranten nicht erkannt zu werden. Dieser Sohn, er hat sich trotzdem für die Herkunftsgeschichte seines Vaters interessiert und daraus einen Comic gezeichnet. Jana Simran hat ihn getroffen.
Halfdan Piskit hat zu sich nach Hause eingeladen. Von der U-Bahn-Station Amabro ist es nicht weit bis zu dem rot verklinkerten Mehrfamilienhaus mit den grünen Balkonen. N. Piskit steht auf dem Klingelschild. N. Piskit war Halfdans Vater. Im Februar ist er an Krebs gestorben.
Hey, hey.
Halfdan sieht müde aus, als er die Tür öffnet. Er will hier wohnen bleiben, erzählt er. Das habe er seinem Vater versprochen. Dessen Lebensgeschichte erzählt der junge Künstler in einer Comicserie. Seine Dansker-Trilogie hat den 33-Jährigen berühmt gemacht.
Es sind drei Bücher. Im ersten geht es um seine Jugend an der Grenze zwischen Armenien und der Türkei und seine Entscheidung, das Land zu verlassen. Das zweite Buch handelt davon, wie er als Gastarbeiter nach Dänemark kommt, sich an die Gesellschaft anpassen muss und eine Familie gründet. Und im letzten Buch erzähle ich, wie mein Vater versucht, dänischer Staatsbürger zu werden und wie er kriminell wird.
Der junge Mann mit dem nachdenklichen Gesicht und den markanten Augenbrauen macht als erstes das, was so ziemlich alle Dänen tun, wenn Besuch kommt: Kaffee kochen. In der Spüle der kleinen Küche stapelt sich das Geschirr. Auf der Fensterbank steht ein Strauß halb geöffneter Osterglocken. Halfdan ist bei seiner dänischen Mutter aufgewachsen. Der Kontakt zum Vater war immer da. Von dessen Einwanderungsgeschichte hat er aber lange nicht viel gewusst, erzählt er.
Als Kind habe ich mich 100% dänisch gefühlt. Ich habe zwei weitere Vornamen bekommen, damit ich später mal bei Arbeitgebern anrufen kann und sagen kann, ich heiße Christopher Svenningsen. Weil mein Vater erlebt hat, wie schwer es ist, einen anderen ethnischen Hintergrund zu haben. Er hat darauf bestanden, dass ich kein Türkisch lernen soll. Und er hat nie über seine Zeit in der Türkei gesprochen. Davon habe ich erst als Erwachsener erfahren, als ich begonnen habe, ihn zu interviewen.
Halfdan wusste, dass sein Vater mehrfach im Gefängnis saß, etwa weil er in Kopenhagen in der Freistadt Christiania mit Hasche stiehlte. Ursprünglich habe er nur einen Comic über die Kriminalität seines Vaters zeichnen wollen, sagt der Künstler. Nachdem sein bester Freund gestorben sei, habe er mit seinem Vater darüber gesprochen und dieser habe sich plötzlich geöffnet.
Er hat angefangen, über seine eigene Kindheit zu sprechen und erzählt, wie er erst seinen besten Freund verloren hat und dann seinen Bruder und seinen Vater. Und da habe ich gemerkt, dass es Geschichten in seinem Leben gibt, die vielleicht wichtiger sind als die Kriminalität.
Halfdan erfuhr, dass sein Vater schon in der Türkei im Gefängnis gesessen hatte, als Deserteur. Als sich nach seiner Entlassung die Gelegenheit ergab, in Dänemark Geld zu verdienen, zögerte er nicht lange, auch weil er in der Türkei eigentlich niemanden mehr hatte.
Das ist mir klar geworden, dass ich eine Geschichte über ganz unterschiedliche Formen der Migration erzählen kann, weil mein Vater verschiedene Dinge in sich vereint hat. Er war Gastarbeiter, aber auch Flüchtling, krimineller Einwanderer. Und meine eigene Geschichte, wie es ist, mit einem Elternteil aufzuwachsen, der Außenseiter in der Gesellschaft ist. Zu akzeptieren, dass man niemals in das Land zurückkehren wird, wo man herkommt. Mir ist klar geworden, dass ich eine viel größere Geschichte erzähle als nur die meines Vaters.
Es wurde deutlich für mich, dass ich eine größere Geschichte als mein Vaters Geschichte
erzählen kann. Der Comiczeichner zeigt seine Graphic Novel, die ins Schwedische, Französische und Niederländische übersetzt worden ist. Die markanten schwarz-weißen Zeichnungen hat er digital angefertigt. Teils sind die Szenen realistisch, teils zu Traumbildern verzerrt. Mit seiner Dansker-Trilogie hat Halfdan Piskit in Dänemark mehrere Preise gewonnen. Im Januar wurde er auch in Frankreich ausgezeichnet, mit dem Preis für die beste Serie beim Festival International de la Bande Dessinée in Angoulême, das als wichtigstes Comic-Festival Europas gilt. Das hat sein Vater kurz vor seinem Tod noch mitbekommen. Sein Vater habe schon vorher gefunden, dass sein Sohn der tüchtigste Zeichner der Welt sei, erzählt Halfdan, und sich gefreut, dass andere diese Meinung teilten. Halfdan hat für seine Geschichte auch andere Migranten interviewt. Die Namen seiner Hauptfiguren hat er geändert und betont, sie seien der Realität nur nachempfunden. Bei seinem Vater hätten die Bücher dennoch viel bewirkt, sagt er.
Sie haben sein Selbstbewusstsein verändert und auch die Art, wie er über sein Leben gesprochen hat.
Ob die Integration in Dänemark gut oder schlecht läuft? Diese Frage findet Halfdan Piskit am Beispiel seines Vaters nur schwer zu beantworten.
Das ist eine ziemlich zweischneidige Sache. Mein Vater hat die dänische Staatsbürgerschaft bekommen. Er war hier 40 Jahre, hat mehrfach im Gefängnis gesessen, hat eine dänische Rente erhalten. Das zeigt, dass wir ein sehr tolerantes System haben. Andererseits ist die Einwanderungsdebatte in Dänemark jetzt so extrem, dass ich keine Lust habe, mitzudiskutieren.
Eine Sache habe er im Gespräch mit seinem Vater und anderen Einwanderern gelernt, sagt der junge Künstler. Auch die Menschen am Rand der Gesellschaft hofften und träumten mehr oder weniger von den gleichen Dingen. Von Sicherheit und davon, eine Familie zu haben und nicht alleine zu sein.
Alle träumten um das Samme, und das ist Sicherheit und Familie, nicht? Also, være sicher og have folk omkring en, som man ikke er alene.
Jana Sindram erzählte uns die Geschichte eines Comiczeichners aus Dänemark. Wer wird der nächste Präsident in der Ukraine? Das entscheiden am Sonntag die ukrainischen Bürger und sie haben dabei die Wahl zwischen einem Oligarchen und einem Fernsehstar. Der Politneuling und Kabarettist Volodymyr Zelensky hat schon den ersten Wahlgang deutlich gewonnen. Mit fast 15% Vorsprung vor Amtsinhaber Petro Poroschenko. Der Oligarch Poroschenko gerät deshalb zunehmend unter Druck. Denn mit der Taktik seines Gegners Zelensky scheint er nicht gut zurechtzukommen. Florian Kellermann berichtet über das ungewöhnliche politische Duell.
Volodymyr Zelensky sitzt in der Lobby eines Pariser Hotels im himmelblauen Anzug. Er wird mit einer Handykamera gefilmt und gibt eine Art Interview. Dieses Video machte vor wenigen Tagen Furore in der Ukraine. Der Grund dafür ist einfach: Der 41-Jährige gibt so gut wie keine Interviews. Und wenn, wie in der Pariser Hotellobby, spricht er am liebsten über sich selbst. Wenn ich Präsident werde und wenn Sie dann mit mir sprechen werden, dann werde ich nie von oben herab mit Ihnen sprechen. Ich bin ein berühmter Mensch seit vielen Jahren. Trotzdem bin ich immer bereit zu gemeinsamen Fotos mit meinen Fans. Ich höre den Menschen zu und ich spreche über meine Fehler. Der Kabarettist macht sich rar und dadurch hat er Erfolg. Wenn er doch einmal Journalisten an sich heranlässt, dann kann er seine Themen setzen. Die für ihn unangenehmste Frage kann er so meistens umgehen. Wie will er seine Versprechen eigentlich umsetzen? Auf seinen Wahlplakaten heißt es, die Ära der Gier, der Lüge und der Armut gehe mit ihm zu Ende. Aber wie, bleibt unklar. Außerdem teilt sich Zelensky über kurze Videobotschaften mit, die er lässig mit dem Smartphone aufnimmt. Immer wieder richtet er sie mit schmerzhaften Seitenhieben an den Amtsinhaber Petro Poroschenko. Der liegt in den Umfragen deutlich zurück und nimmt deshalb jede Chance auf ein Interview wahr. Ich wälze die Verantwortung nicht ab. Ich bin bereit zum ehrlichen Dialog mit der Gesellschaft. Ich bin bereit zu Veränderungen. Die vergangenen 5 Jahre waren die schwersten in meinem Leben. Es gab viele Erfolge. Aber die Unzufriedenheit in der Gesellschaft dürfen wir auf keinen Fall übersehen. Poroschenko klingt dabei zwar etwas demütiger als sonst, aber warum die Bekämpfung der Korruption nur höchst schleppend vorankommt, erkläre er nicht meinen Kritiker. Viel schlimmer für den Amtsinhaber sei jedoch, dass er sich die Themen des Wahlkampfs vorgeben lasse, sagen Beobachter. So das Feilschen um eine Fernsehdebatte mit Zelensky. Poroschenko steht eine solche Debatte gesetzlich zu, aber Zelensky, mit seinem Vorsprung in den Umfragen im Rücken, stellt immer neue Bedingungen und der Präsident gibt nach. Voraussichtlich wird eine Debatte nun morgen im Kiewer Olympiastadion stattfinden, so wollte es Zelensky, statt wie gesetzlich vorgesehen im Fernsehstudio. Der Kiewer Politologe Антон Фінко.
Для Володимира Зеленського, ну, так би мовити, є факультет.
Für Volodymyr Zelensky wäre es am günstigsten, wenn er eine Debatte vermeiden kann. Poroschenko ist viel erfahrener in politischen Diskussionen und Zelensky hat schon große Erwartungen in der Gesellschaft geweckt. Im Stadion allerdings wird eine Atmosphäre wie bei einem Fußballspiel herrschen mit dem Jubel und den Buhrufen der jeweiligen Anhänger. Und so wird das keine ernsthafte Debatte, sondern eine Show. Poroschenko ließ sich bei einem Fernsehinterview sogar per Telefon mit Zelensky verbinden, doch der hängte nach einem kurzen Wortwechsel einfach auf. Der Präsident versuchte auch den Stil seines Opponenten nachzuahmen. Er griff Gerüchte auf, Zelensky könne drogenabhängig sein. Einer der skurrilsten Momente im Wahlkampf. Poroschenko gab vor laufenden Kameras einen Bluttest ab, um zu beweisen, dass er kein Drogenproblem hat. Doch das alles scheint die Wähler wenig zu überzeugen, wie Umfragen zeigen. Daran wird auch eine Debatte im Kiewer Olympiastadion morgen, sollte sie überhaupt stattfinden, wohl kaum mehr etwas ändern.
Das war Florian Kellermann, der über den Machtkampf der politischen Elite in der Ukraine berichtete. In der ukrainischen Provinz hingegen setzt ein Bürgermeister auf die Zivilgesellschaft. Wenn diese aufgeklärten Bürger sich in der Provinz engagieren, dann machen sie irgendwann auch in der überregionalen Politik mit. Das sagt der Bürgermeister Volodymyr Konziolka und will die Bürger für die Demokratie begeistern. Die ganze Reportage können Sie im Internet nachhören. Sie ist in Kooperation mit Arte entstanden und zu ihr gelangen Sie über unsere Internetseite deutschlandfunk.de/europaheute. In Tag für Tag begrüßt Sie gleich mein Kollege Christian Röther. Dann geht es unter anderem um jüdisches Leben in China. Das war Europa heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Ann-Kathrin Jeske. Kommen Sie gut durch den Tag.